Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Um in die Predigt hineinzustarten, wir haben in den letzten drei Sessions, die wir miteinander hatten, über wird Heidi gestaltet. Wir haben in diesen drei Sessions über eine besondere Form des Umgangs mit Schuld gesprochen und haben konkret auch Dinge aus unserer Gemeindevergangenheit beleuchtet, die wirklich sehr hilfreich gewesen sind. Nicht nur in der Art und Weise, wie wir unsere Vergangenheit bewältigen, sondern auch in der Art und Weise, wenn wir diese Prinzipien anwenden, wie wir unsere Gemeinschaft miteinander gestalten. Und da möchte ich heute nochmal diesen Sonntag aufnehmen, um in diesem Themenfeld noch ein Stück weit mit uns weiterzugehen, weil, ihr Lieben, diese Frage von wie leben wir miteinander, wie gehen wir mit Konflikten und mit Schuld und mit all diesen Themen um, ist für uns total grundlegend, auch für eine gemeinsame Zukunft. Und ich habe uns zur Einführung in diese Predigt ein Zitat mitgebracht. Und dieses Zitat hat ein Leiterschaftscoach herausgebracht, das wirklich grundlegend für einiges an Verständnis für mich in der Vergangenheit, auch gerade in der Bewältigung der letzten Jahre gewesen ist. Und zwar ist es folgendes Zitat. Ich sage es euch einmal auf Englisch, ihr könnt es sonst gerne auch euch aufschreiben. Ich sage es danach nochmal auf Deutsch. Und zwar ist es folgendes. Culture eats strategy for breakfast, lunch and dinner. Das heißt auf Deutsch, die Organisationskirchen oder die Kultur in einer Gemeinschaft, die frisst, wenn sie nicht funktioniert, die Strategie, die man verfolgt in der Verfolgung der gemeinsamen Ziele, die frisst sie einfach auf. Und zwar zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendbrot. Und wenn man das jetzt so ein Stück weit auch anwendet auf uns, dann findet man da sehr, sehr interessante Punkte. Und zwar ist es so, weißt du, dass ich glaube, dass Vision ist, wie soll ich sagen, ist relativ leicht. Relativ leicht. Ja, Gott gibt Vision und hey, weißt du, dann ist es an unserer Verantwortung, aus der Vision Meilensteine abzuleiten, Ziele zu setzen, zu sagen, ja, komm, wir bauen ein Team und wir gehen miteinander auf diese Ziele los und wir arbeiten zusammen und so. Und das ist super. Und es braucht es, ist aber nur eine Seite. Und ich glaube, in der Vergangenheit wurde oft das missverstanden, dass es genauso zur Erreichung dieser Vision eine tragfähige Art des Zusammenlebens braucht, die es ermöglicht, dass man diese Vision auch erreicht. Und wisst ihr, ich habe meine Ausbildung bei einer Veranstaltungsagentur gemacht, wie viele von euch wissen, die in Hamburg sehr bekannt ist. Und da haben wir dann immer so richtig, richtig tolle Weihnachtsfeiern für Firmen ausgerichtet. Und das war eine besonders harte Zeit von November bis Dezember oder bis Anfang Januar war das super brutal. Man hat irgendwie 5 Incentive-Events am Tag gehabt. Und alle haben 80 Stunden die Woche gerockt, mindestens, und so weiter und so fort. Und dann am Ende dieser Zeit hat sich unser Chef in den Raum gestellt und hat irgendwie gesagt, so, ja, hat jedem die Hand geschüttelt, danke, danke, vielen Dank, dass Sie so mitgeholfen haben, toll, super Einsatz, wunderbar. Ja, wir haben noch mehr Profite reingeholt und es war wunderbar und so. Und vielen Dank, vielen Dank. Und dann hat er eine große Rede geschwungen, jeder dachte so, okay, jetzt kommt ein Riesengeschenk oder so. Und dann hat er ein Geschenk ganz feierlich überreicht. Und dann haben wir das alle ausgepackt und dann war da ein Handtuch drin, wo der Name der Firma drauf gestickt war, weißt du, und alle dachten sich so, oh nein, was passiert hier? Und dann war es so, dass letztendlich das so ein, für mich ist das so ein Beispiel gewesen dafür, dass eine Unternehmenskultur sehr dysfunktional ist, weil nämlich alle sich untereinander nicht vertraut haben. Man hat zwar in Projekten zusammengearbeitet kurzfristig, aber es war eine unfassbare Fluktuation im Team. Es sind Leute für 2 Monate gekommen, wieder gegangen und man hat immer aufgefüllt das Team mit irgendwie neuen Leuten, das irgendwie versucht zusammenzuhalten, aber da war nicht eine funktionierende Unternehmenskultur. Und ihr Lieben, wisst ihr was? Genau das. Das beschreibt Peter Drucker in diesem Zitat. Es kommt auf die Gemeinschaft an, auf die Kultur. Das ist so schwer zu greifen. Ja, aber vielleicht kennst du das auch, wenn du in eine Gemeinschaft, in eine Gruppe hineinkommst und dass du sagst, okay, da gehst du raus und sagst, oh, irgendwie war die Gemeinschaft hier gut. Oh, da war eine schöne Atmosphäre. Oder da war eine gute Luft. Ja, da war das irgendwie total nett. Die Leute waren lieb, die haben mich angenommen, wie ich bin und so weiter. Aber du kennst bestimmt auch, wenn du aus einer Gruppe oder aus einer Gemeinschaft oder aus einer Kirche oder aus einem Unternehmen rausgehst und sagst, boah, nee, da kann man sich nicht vertrauen, das ist unsicher, das ist irgendwie schwierig. Und irgendwie waren die Leute da komisch und so weiter und so fort. Und das genau, das beschreibt Kultur, die Kultur des Zusammenlebens in einer Gemeinde, in einer Organisation und so weiter. Und die Gesundheit einer Organisation wird oftmals nicht an den Zahlen gemessen, sondern an dieser Art und Weise, wie man zusammenlebt. Und deswegen wollen wir auch in dieser Kirche und in dieser Gemeinschaft viel über unser Zusammenleben als Kirche sprechen, weil es total entscheidend ist darüber, ob wir diese Vision, die Lisa heute so cool nochmal dargestellt hat, ob wir diese Vision erreichen. Es wird daran hängen, weil nämlich wir werden die Vision auf dem Schlachtfeld einer funktionierenden Kultur nur erreichen, ihr Lieben. Und ich möchte uns ein sehr, sehr bekanntes Wort von Jesus mit hineingeben und von dem aus weitermachen. Und zwar schlag mal mit mir auf Johannes Evangelium Kapitel 13, die Verse 34 bis 35. Ganz bekannte Worte, ganz bekannte Verse, so viel gelesen, gekannt, zitiert, aber wie ich glaube, so wenig verstanden. Ich lese sie euch einmal vor. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ihr Lieben, woran wird die Welt erkennen, dass wir die Jünger von Jesus Christus sind, dass Jesus unter uns lebt? Wisst ihr, Jesus sagt hier nicht, dass es an den Zeichen und Wundern geschieht, die wir an der Welt tun, damit die Welt erreicht wird, damit die Vision von Jesus erfüllt wird, die Welt zu erreichen. Jesus sagt nicht, dass es an der Performance irgendwie liegt, wie wir die Vision erreichen, die er uns gegeben hat. Er sagt nicht, dass es überhaupt an der Vision selbst liegt, die wir haben. Er sagt nicht, dass es an der Art und Weise liegt, wie viele Menschen wir ernährt haben, wie viele Brunnen wir gebaut haben, wie viele Gemeinden wir gegründet haben. Er sagt nicht, dass es an irgendwie solchen Dingen liegt oder an irgendwelchen sozialdiakonischen Sachen, die wir an den Start gebracht haben, sondern Jesus, und das ist total krass, Jesus sagt, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an der Art und Weise, welche Form der Liebe in eurer Gemeinschaft herrscht. Also, wie die Kultur bei euch gestrickt ist, ob sie von mir geprägt ist, ob sie von Liebe geprägt ist. Und wisst ihr, das ist so krass, weil wie muss eine Gemeinschaft aussehen? Ja, dass das das Erkennungszeichen ist, eine christliche Gemeinschaft, wie muss sie aussehen? Dass das Erkennungszeichen ist für die Welt, dass Jesus in uns lebt. Ich glaube, Leute, darüber reden wir viel, aber wir haben es wenig, wenig ergriffen. Und wir reden ja so häufig auch über übernatürliches Leben und über Zeichen und Wunder, die wir uns wünschen. Und ich bin totaler Verfechter davon, dass wir für jeden Kranken am besten beten und dass wir mehr Glauben haben für Zeichen und Wunder. Und dann werden wir auch mehr sehen. Ich bin überzeugt davon. Aber das ist nur ein Aspekt des wahrhaft übernatürlichen Lebens. Ich glaube, dieses wahrhaft übernatürliche Leben, wonach wir uns sehen, das drückt sich am, dass der Peak, die Spitze dieses übernatürlichen Lebens, Freunde, das drückt sich in der Art und Weise aus, wie wir miteinander umgehen. Und insbesondere drückt sich das daran aus, wie wir mit Schuld miteinander umgehen, wenn wir aneinander schuldig werden. Weil wir repräsentieren damit in der tiefsten Form, wer Gott ist, weil er ist in diese Welt gekommen, und wir haben das gerade auch mehrfach auch wiederholt, er ist in diese Welt gekommen, um eine ihm feindlich gesinnte Welt mit sich selbst zu versöhnen, indem er den höchsten Preis dafür bezahlt hat. Und das ist wahrhaft übernatürlich. Und es hat ganz viel mit dieser Gemeinschaft, mit dieser Kultur zu tun. Die Bibel, die spricht von einer, also um in dieser biblischen Terminologie zu bleiben, und wir kratzen da auch nur so ein bisschen an der Oberfläche, aber die Bibel spricht von einem Leben im Licht miteinander. Und das ist unser heutiges Thema. Darüber will ich mit uns ein bisschen dran rumkratzen. Was heißt es, im Licht zu leben? Und ich persönlich habe eine hohe persönliche Assoziation damit, weil ich weiß ein Stück weit, wie es ist, in Dunkelheit zu leben. Ich habe ein paar Jahre meines Lebens mit Drogen und einem sehr exzessiven Lebensstil verbracht. Und in dieser Zeit, da habe ich besonders viel Zeit nachts verbracht. Ganz praktisch. Ja, irgendwie ging mein Tag los, wenn es irgendwie 10 wurde. Und dann begann das Leben eigentlich erst. Und habe ganz viel, ganz praktisch in Dunkelheit auch irgendwie gelebt. Aber das zeichnete auch diesen Lebensstil aus. Diesen Lebensstil mit verschiedenen Menschen, verschiedene Teile von mir nur zu offenbaren. Mit verschiedenen Menschen in Dunkelheit in der Beziehung unterwegs zu sein. Masken zu tragen, Wände hochzuziehen, nicht alles von mir zu teilen. Ja? Und das steht so im starken Kontrast zu der Art und Weise, wie Leben im Licht eigentlich funktioniert. In der Verletzlichkeit, in der Transparenz, in einer Offenheit und einem Vertrauen und einem Vertrauensvorschuss anderen gegenüber, wie ich das noch nicht kannte. In Epheser 5 stehen folgende Worte, die ich sehr bezeichnend finde, die das ein bisschen weiter beschreiben. Epheser 5, die Verse 8 bis 9. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und ganz ehrlich, wisst ihr was? Das Gegenteil, das kenne ich aus meinem persönlichen Leben. Weißt du, die Frucht der Dunkelheit ist Habgier, nicht Güte, ist Ungerechtigkeit und Schuld und Sünde und Scham und Verdammnis, ja, und Lüge. Ja, genau das Umgekehrte ist das, was in der Finsternis passiert. Und das dominiert unsere Beziehung häufig, es dominiert auch diese Welt, wenn wir ganz ehrlich sind. Und deswegen ist ein Leben im Licht, in einer Gemeinschaft des Lichts, auch die Lösung dafür. Okay, was heißt jetzt Leben im Licht? Wisst ihr, Leben im Licht heißt für mich ein Stück weit zurück zum Ursprungszustand zurückzukommen und an diesen Traum, den Gott im Garten Eden geschaffen hat, anzuknüpfen. Nach dem ganzen Mist, der danach passiert ist, wieder in diesen Ursprungszustand von Eden zurückzukehren. Ja, Gott hat den Menschen geschaffen als sein Ebenbild. Und er hat den Menschen geschaffen und hat Mann und Frau zusammengesetzt in perfekter Gemeinschaft miteinander und in perfekter Gemeinschaft mit sich selbst. Und ich benutze oft öfters dieses Bild, weil ich das irgendwie mag. Also nicht jetzt deswegen, sondern aber es spricht für mich, spricht irgendwie zu mir. Vielleicht spricht es auch zu dir. Aber die waren nackt miteinander. Ja, die waren komplett offen miteinander. Sowohl in ihrer menschlichen Beziehung zwischen Adam und Eva selbst, aber auch zwischen Gott und ihnen. Da war 0% Scham. Da war keine Verdammnis, da war totale Transparenz, da war auch totale Verletzlichkeit da drin, ja, und totales Vertrauen. Das hat die Beziehung zwischen Menschen geprägt und auch die Beziehung zwischen Gott und ihnen geprägt. Es gab keine versteckten Motive, es gab keine versteckten Agendas. Es war eine totale Sicherheit in der Beziehung zueinander. Und das steht für mich für diesen Aspekt von Nacktheit miteinander. Und wisst ihr was? In dieser Form von Gemeinschaft gibt Gott den Auftrag, okay, seid fruchtbar und bevölkert die Erde. Und er gibt ihnen den Auftrag, die Tiere beim Namen zu nennen und so weiter und den Garten zu bebauen. Aber in einer Form der Gemeinschaft des Lichts. Und das für mich, dieser Transparenz, dieser Nacktheit, das ist für mich das Bild, wie wir miteinander unterwegs sein können. In diesem Ursprungszustand miteinander, ja, nimm das bitte nicht wörtlich, aber auch mit Gott in dieser Form unterwegs zu sein. Das ist für mich was Leben im Licht oder ein gutes Bild für Leben im Licht. Ich möchte gerne zwei Aspekte daraus nennen und das ist eigentlich für mich auch nur wie so ein Teaser zu dem, was wir dann später noch machen werden, weil wir werden uns in dieser Kirche viel über Gemeinschaft oder beziehungsweise über diese übernatürliche Gemeinschaft unterhalten und das üben und lernen miteinander, wirklich im Licht zu leben. Im Garten kam die Sünde dann rein und diese Sünde, die hat dazu geführt, dass Verdammnis und Scham und Schuld eine Trennung zwischen Menschen und zwischen Gott eingeführt hat. Und Ich glaube, dass es jetzt darum geht, wenn wir über Leben im Licht sprechen, dass es darum geht, wieder dahin zurückzukommen. Leben im Licht mit Gott ist mein erster Punkt und Leben im Licht miteinander in der Gemeinde ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt wäre Leben im Licht mit der Welt und den lassen wir heute weg. Also lass mich in den ersten Punkt reingehen, ja? Leben im Licht mit Gott. Ich denke, dass der wichtigste Punkt ist, und es gibt tausend Sachen, die man darüber auch sagen kann, aber ich möchte heute auch, wie gesagt, so ein Teaser, auf einen Punkt möchte ich besonders eingehen. Und das ist der Aspekt auch der Frage, wie gehen wir mit Gott mit Schuld um? Weil wenn wir über unsere Beziehung zu Gott nachdenken und auch unsere Beziehung zu Gott, vielleicht wenn wir auch schon lange mit ihm unterwegs sind, nachdenken, dann ist es so, dass häufig unsere tägliche Schuld, die wir täglich bewusst oder unbewusst auf uns laden, ja, wenn wir damit keinen guten Umgang mit Gott haben, dann führt uns das oftmals schnell in Verdammnis und dann in Isolation von Gott. Und dann trennen wir uns von Gott und sind irgendwie distanzieren uns wieder von ihm. Und deswegen ist es so wichtig, da an diesem Punkt zu sagen, okay, ich weiß, wie ich mit Gott, mit meiner Schuld umgehen kann und wie seine Sicht darauf ist. Und darin will ich leben und üben zu leben, weil dann lebe ich mit Gott im Licht. Da möchte ich ganz kurz über die Art und Weise sprechen, wie Gott uns vergibt. Und zwar, weißt du, glaube ich, gibt es zwei Formen. Die Bibel unterscheidet das so nicht, aber es wird schon an manchen vielen Punkten sehr deutlich. Zwei Formen für mich in der Art und Weise, wie Gott uns vergibt. Und das eine, die erste Form, wie er uns vergibt, das ist die Form, die grundlegendste ist. Und zwar ist es so, dass wenn du dein Leben Jesus gibst, dass Gott dir deine Schuld, deine Sünde bis zu dem Zeitpunkt einfach komplett vergibt. Ja, es ist getilgt in Jesus Christus, deine Schuld der Vergangenheit und der Gegenwart und der Zukunft, die ist am Kreuz bezahlt. Und weißt du, weil sie am Kreuz bezahlt ist, kann Gott dich jetzt angucken und dich annehmen, weil da nichts mehr zwischen ihm steht, weil er den Preis bezahlt hat, den du eigentlich hättest bezahlen müssen. Und das heißt, dass du an dem Punkt in deine Position versetzt worden bist von einem Feind Gottes zum Sohn Gottes oder zur Tochter Gottes. Und das ist wunderbar. Es ist die Grundlage, auf der wir überhaupt stehen, auf der wir überhaupt unsere Beziehung zu Gott gestalten. Du brauchst keine Angst vor Strafe mehr haben bei Gott, weil du wirst als Sohn Gottes in den Himmel kommen und du wirst, wenn du stirbst, an dem Tag, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, ist der Preis für deine Schuld bezahlt. Und weißt du, ich wünsche mir so sehr, dass das, weil das ist nämlich dieser Kern, und wir reden so oft über die Identität, aber das ist das, was Identität eigentlich prägt. Das ist das, was unsere Identität als Christen im Grundlegendsten prägen sollte. Und wisst ihr, die Frage aber, ob diese Rechtfertigung vor Gott eine Relevanz in unserem Alltag hat, ist die Frage, wie wir denn aber trotzdem mit Schuld umgehen. Weil wisst ihr, wir wissen ja alle auch als Christen, ey, wir sündigen immer noch. Wir laden immer noch tagtäglich irgendwie Probleme, haben Probleme in unseren Beziehungen, haben Probleme aufgrund von, oftmals vielleicht sogar unbewusst, von unserer Prägung aus unserer Herkunftsfamilie oder was weiß ich was. Und wir tun, oder wir machen Sachen auch, ganz ehrlich, manchmal mache ich auch Sachen mutwillig falsch. Vielleicht geht es dir auch so, ja. Oder du willst das jetzt gerade irgendwie nicht anders. Und bumm, wir laden jeden Tag Schuld auf uns. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich glaube, nichts kann dir diese Position als Sohn oder als Tochter Gottes stehlen. Aber die Frage, wie deine Beziehung zu deinem himmlischen Vater gestaltet wird, die liegt an der Frage, wie gehst du mit dieser Schuld um? Die Frage, ob du in dein Erbe hineinkommst, in deine Berufung hineintrittst, die liegt oftmals auch daran, wie gehst du mit deiner Schuld um? Die Frage, ob du ein guter oder ein schlechter Sohn, eine gute oder eine schlechte Tochter sein wirst, ja, die wird an diesem Punkt letztendlich entschieden. Die Frage ist, ja, du wirst immer Kind Gottes bleiben, wirst immer in den Himmel kommen, du wirst mit ihm zusammen sein, das wird dir niemand stehlen, aber wirst du in die Fülle des Lebens, das Gott für dich hat, hineintreten? Das wird da drin häufig beantwortet. Und weißt du, das eine ist diese rechtliche Vergebung und das andere ist die väterliche Vergebung. Und es ist so gut zu wissen, dass Gott jede Schuld von dir nehmen wird, auch diese, die tagtäglich passiert. Weißt du, 1. Johannes 1, Vers 9 ist für mich dieser Kernvers. Ja, ich lese ihn uns kurz vor. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das bedeutet auch Leben im Licht. Leben im Licht bedeutet, zu Gott zu kommen, zu benennen, was falsch ist und was falsch gelaufen ist, ihm das vor ihm auszusprechen, weißt du, umzukehren, ja, Buße zu tun, zu glauben, dass Gott dir vergibt, dass die Sünde, wie wir von Heidi gehört haben, auf das Lamm zu legen, zu sehen, wie die Sünde weggetragen wird, weil Jesus dann den Preis dafür bezahlt, das Gewicht der Schuld ist nicht, musst du nicht mehr selber tragen. Und dann darauf, basierend darauf, auch eine Verhaltensänderung mit in deinem Leben einzuführen. Und weißt du, ich habe eine Vorbereitung zu dieser Predigt. Ich habe eine sehr umfassende, eigentlich relativ umfassende Lebensbereinigung auch in meinem Leben auch durchgeführt irgendwie und immer wieder auch an dem Punkt irgendwie gesagt, ja, ich möchte wirklich im Licht wandeln. Aber ich habe irgendwie in den letzten 2, 3, 4 Wochen immer wieder an 3 Situationen denken müssen aus meiner eigenen Vergangenheit. Und ich habe mich gefragt, habe ich diese Situation eigentlich bekannt und ans Licht gebracht? Und weißt du, ist ein guter Indikator manchmal, wenn du merkst, dass du irgendwie, dass irgendwie Sachen in deinem Kopf irgendwie immer wieder ablaufen, dass das was ist. Weißt du, du musst nicht alles vor Menschen bekennen, aber es ist bei diesen Dingen, die irgendwie, wo du merkst, da ist immer noch so, oh, da, ich spüre das Gewicht noch. Ich habe Gott um Vergebung gebeten, aber irgendwie ist das noch nicht ganz weg. Ich trage das noch mit mir rum. Ich trage da noch Scham mit mir rum. Ich trage da noch Verdammnis mit mir rum. Ja, ich habe es vor Gott bekannt. Ich habe auch meine Schuld bekannt. Aber es ist immer noch, ich trage das noch mit mir rum. Und so ging es mir mit Situationen, die aus der Teenie-Zeit zum Teil waren. Und wisst ihr was? Ich habe mich freudig mit meiner Frau zusammengesetzt und gesagt, so Schatz, ich möchte dir noch was erzählen. Und dann habe ich die Situation rausgehauen, habe sie gebeten, für mich zu beten. Und dann sagte sie, Schatz, das hast du schon mal mit mir geteilt. Und ich habe es einfach vergessen. Aber weißt du was? Ich habe trotzdem was dabei gelernt, weil ich sagte so, ja, ganz ehrlich, irgendwie ist das dann noch nicht so ganz durchgedrungen. Und ich habe richtig, dann hat sie für mich nochmal gebetet. Und ich habe richtig gemerkt, wie das wirklich weg war. Und es war richtig gut. Und ich habe gemerkt, wie Freiheit reingekommen ist. Und jetzt, ich kann wirklich sagen, von meinem Herzen, ich habe keinen Bereich in meinem Herzen, in meinem Leben, wo ich Gott gegenüber was fernhalte oder wo ich Gott gegenüber in Dunkelheit wandle oder wo irgendwie was nicht an der Oberfläche ist, was mich beschwert. Und ich habe eben diesen Kontrast dazu aus der Vergangenheit. Ich weiß genau, wie das ist, wenn du mit so einem Rucksack von Schuld und Scham rumläufst. Und es ist so gut, ich möchte uns so sehr ermutigen, dass wir da hineinkommen. Und wenn da noch irgendwas ist in deinem Leben, wo du merkst, hey, da sind Dinge, die werde ich irgendwie nicht alleine los, die kriege ich irgendwie nicht alleine in der Beziehung zu Gott geklärt, dann ist diese Form von Bekennen, kannst auch Beichte nennen, dann ist das etwas, was dir Freiheit bringt, weil jemand anderes in der Autorität Jesus Christus dir Freiheit und Vergebung zuspricht. Und dann geht das weg. Gerade im Bereich von Sexualität, gerade im Bereich von Süchten und anderen Bereichen sind das Dinge, die Gott vergibt es. Aber dass die Vergebung wirklich Raum und Platz einnimmt in deinem Herzen, da hilft es oftmals, wenn man das wirklich bekennt. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Warum erzähle ich das? Ihr seid ja schon alle lange mit Jesus mit dabei. Und seid schon lange seid irgendwie schon alle irgendwie mit Gott unterwegs und so. Warum erzähle ich das? Das ist ja eigentlich ein grundlegendes Thema ist. Weißt du was? Wenn du das nicht tagtäglich erlebst, aber punktuell, da wo es notwendig ist, wenn du nicht erlebst, was diese Vergebung, die Jesus am Kreuz für dich freigeschaltet hat, was das bedeutet, und wenn du das nicht erlebt hast, wie willst du mit der Schuld von anderen gesund umgehen? Ja, ich glaube, es braucht diese durchdringende Erkenntnis in unserem eigenen Leben, wie viel die Vergebung bedeutet, wie sehr wir auf die Gnade Gottes angewiesen sind, wie groß die Gnade Gottes für uns ist, auch wenn wir zum 10.000. Mal in derselben Sache fallen, sie trotzdem auf uns angewendet wird. Weil weißt du was, wenn du das für dich erlebst und das in deinem Herzen eine Realität wird, weißt du was, dann wirst du mit anderen auch so umgehen können. Und weißt du was, der Umgang mit Schuld, der ist der Kernpunkt, der Kernaspekt dafür, wie wir im Licht auch miteinander, was der zweite Punkt dieser Predigt ist, leben können. Und deswegen möchte ich uns nochmal, habe ich das jetzt mal kurz vor Augen geführt, warum es und wie es funktioniert, ja, dass diese Position, die Gott dir gegeben hat, in dieser väterlichen Vergebung wirklich durchkommt. Wir brauchen das, wir müssen das erleben, dass die Gnade Gottes für unsere Schuld da ist. Ja, und das, weißt du, ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinschaft sind, wo wir keine Zeit vergehen lassen. Wenn wir merken, wir werden damit allein nicht fertig mit dem Mist, den wir gemacht haben oder dem Mist, den wir erleben, dass wir keine Zeit vergehen lassen, sondern dass wir ins Sparring miteinander gehen. Nicht in den Kampf miteinander, aber ins Gespräch kommen und sagen, yes, hey, pass auf, hier, das ist das, ich schäme mich so sehr. Ich habe meiner Frau auch gesagt, Schatz, ich traue mich gar nicht, dir zu sagen. Ich sag's dir jetzt, weil ich weiß, danach wartet Freiheit auf mich. Und dann haust du das raus. Und du glaubst gar nicht, was macht, wenn du Licht in diese Dunkelheit reinbringst. Vielleicht hast du schon jahrelang Dunkelheit in deinem Herz. Wenn du Licht da reinbringst, ja, vielleicht plagt dich etwas schon viele, 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 viele Jahre, weil das in deiner Vergangenheit ist. Und du denkst irgendwie mit Gott, ja, ich habe da Vergebung empfangen, aber die ist nicht richtig durchgebrochen, sodass dass du freigesetzt worden bist von Verdammnis und Scham. Dann möchte ich ermutigen, dass du wirklich davon Gebrauch machst, weil nämlich das Versprechen ist, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das meint uns Christen. Ja, Jesus hat dir vergeben und du wirst in den Himmel kommen. Ob du jetzt in Transparenz mit Gott läufst oder ob du Sünden in deinem Leben bewusst zulässt oder nicht, du wirst in den Himmel kommen, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Nicht auf der Basis von der Art und Weise, wie du mit Sünde umgegangen bist, wirst du in den Himmel kommen, sondern auf
Grund deines Glaubens.
Jetzt aber die Frage ist, ob du dieser Freiheit
darüber mit und uns im Leben in Fülle, sprechen,
ob du im Leben im Geist unterwegs bist,
ein Leben im Licht, basierend auf einem Leben im Licht mit Gott
hineinkommst.
Aber ein Leben
okay, im Leben.
Und deswegen möchte ich uns ermutigen,
in der Gemeinde,
dass wir so also miteinander
anderen Geschwistern sind. Gestalten,
okay, weil das ist die Grundlage
dafür, Geschmack dass wir davon
geben. Yes, ich möchte uns das gerne ein Beispiel
und deswegen brauche ich auch keine Einleitung dazu
vor der Sünde haben,
die du mir erzählst,
wir werden ja
oder die wir in der Gemeinschaft erleben,
Christen, weil wir haben einen Gott,
christlichen der Gnade
und der Barmherzigkeit
und
wir haben das in unserem Leben erlebt und
deswegen brauchen wir uns auch in Zukunft
nicht vor Konflikten und vor Schuld voreinander fürchten
oder verbergen
oder in Isolation
gehen, weil
wir wissen, wie Gott damit umgeht
und so können wir auch miteinander.
Und die Dame sagte, hey, ich habe die größten Verletzungen meiner Seele in der christlichen Gemeinschaft, in der Gemeinde erlebt. Und ich denke, ja, das passiert ganz häufig. Weißt du, weil das ist genau da, wo wir irgendwie denken, so, ja, das ist, da dürfte das ja nicht passieren. So kann das ja nicht sein in der Gemeinde und so weiter und so fort. Wir haben gerade bei Zifi ein Buch gelesen, das hat auch mit dieser Frage von, wie gehen wir mit Schuld um, zu tun. Das ist ein Buch von Moni Flach und sie hat ein Beispiel gebracht, das mir nicht aus dem Kopf geht, das ich tiefgehend beeindruckend finde, das ich genauso schwer und herausfordernd finde, das ich aber mit uns teilen möchte, weil ich glaube, dass das massiv unseren Umgang miteinander prägt und prägen kann und uns wirklich in der Gemeinde ins Licht führen kann. Und zwar, weißt du, hat sie das Bild einer Welle benutzt. Und sie sagte ja, oftmals sind Konflikte und Verletzungen, die rollen manchmal so auf uns zu, wie so eine Welle. Ja, und wisst ihr, unsere Reaktion oftmals auf diese Welle ist, dass wir uns hart machen, dass wir wie so ein Stein sind und dass wir die Mauern hochfahren, dass wir uns verteidigen vielleicht sogar, dass wir uns der Welle entgegenstellen, wie so ein Stein. Ja, und ihr kennt Steilküsten alle miteinander. Ihr wisst, was mit Steinen passiert, die der Brandung, der Kraft der Brandung ausgesetzt sind, ja. Egal wie hart der Stein ist, egal was das ist, ja, über einen gewissen Zeitraum, irgendwann höhlt dieser Stein sich aus und dann fällt er in sich zusammen. Ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, wie wir oft unterwegs sind. Ja, wir machen uns hart und wir versteifen uns und wir ziehen die Mauern hoch oder wir lassen es gar nicht so richtig an uns ran, aber über einen Zeitraum, irgendwann höhlt uns das aus. Und Moni sagt, hey, das ist das, was leider oft ja, Gemeinschaft prägt. Und sie sagt, wisst ihr was? Es gibt eine andere Form, wie man mit Wellen umgeht, um in diesem Bild zu bleiben. Und sie sagt, weißt du was? Jede noch so starke Welle, wenn sie auf einen Sandstrand trifft, boom, die läuft an einem Strand aus und verliert an einem Sandstrand, an solchen breiten Land, kennt ihr auch bestimmt solche, weißt du, solche riesigen Strände, weißt du, in dem Sand verliert die Welle ihre Kraft. Und Moni Flach redet davon und sagt, hey, Gott hat zu ihr gesprochen über Jesaja 53, wo Jesus als der leidende Messias vorgestellt wird, ja, der sich all der Ungerechtigkeit, dieser Wellen der Ungerechtigkeit, dieser Wellen der Verleumdung, der Sünde, der Wellen der Boshaftigkeit dieser Welt, der Wellen der Feindschaft dieser Welt, der sich diesen Wellen nicht entgegengebäumt hat wie so ein Fels, sondern der sich da hineingegeben hat, weil er in seiner Identität als Sohn Gottes geruht hat, weil er es nicht nötig hatte, sich dagegen aufzubäumen. Weißt du, Jesus hat in seinem Leben, an diesen wichtigsten Punkten, ja, in seinem Leben hat er immer vom Vater gehört, du bist mein geliebtes Kind. Ja, Und ich glaube, in diesen, Jesus hat so oft auch Nächte im Gebet auf dem Berg verbracht oder hat sich zurückgezogen zum Gebet, wie die Evangelisten das berichten. Also ich glaube, genau in diesen Gebetszeiten wurde das gewonnen für ihn persönlich. Ja, und da konnte er dieser leidende Messias sein, der sich eben nicht, der wie das Lamm ist, das auf die Schlachtbank geführt wird, der nicht seinen Mund gegen seine Peiniger, gegen die Ungerechtigkeit aufmacht, versucht sich selbst zu verteidigen, sondern es einfach erträgt und die Wellen an sich hat auslaufen lassen. Dadurch, dass Jesus so aufgestellt war, hat sich die Welt an ihm gesund gestoßen. Und deswegen wurde Vergebung freigesetzt, weil er so mit Menschen und mit Ungerechtigkeit und mit Sünde umgegangen ist. Meine Frage an uns ist, können wir so wie Jesus auch in christlicher Gemeinschaft, wo wir Ungerechtigkeit, wo wir vielleicht Sünde gegen uns, wo wir Boshaftigkeiten, wo wir die volle Macht des Fleisches manchmal, das auf uns prallen will, ja, wie so eine Welle, wo wir das erleben, können wir da genauso wie Jesus damit umgehen, weil wir in Gott ruhen, in unserer Identität, in Christus ruhen und diese Welle einfach an uns auslaufen lassen, weil wir es können, ja, nicht weil wir so stark sind, sondern weil Jesus in uns lebt, weil wir in unserer Identität ruhen. Und deswegen rollt die Welle einfach über uns weg. Wir machen unseren Mund nicht dagegen auf, ja, sondern wir können so wie Jesus das einfach ertragen und aushalten. Und Menschen stoßen sich an uns gesund. Das ist wahrhaft übernatürlich, Freunde. Das geht nicht aus unserer eigenen Kraft. Aus unserer eigenen Kraft kommt der Fels. Ja, und ich glaube, die Grundlage dafür ist, dass wir genau in dieser Lichtbeziehung mit Gott leben. Ja, dass wir diese Vergebung, die Gnade, die Liebe, dass wir da drin baden, ihr Lieben. Und dass wir dann so mit Menschen umgehen können. Ich finde, das ist ein ganz starkes Bild. Behaltet das mal im Kopf. Weil dieser zweite Punkt, Leben im Licht mit unserer geistlichen Familie, wisst ihr, das geht ziemlich weit, wenn Jesus davon spricht, dass seine Liebe untereinander die Welt erkennen wird. Ich habe das öfters gesagt, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, wenn wir bereit sind, für unsere Geschwister unser Leben niederzulegen, dann ist das ein guter Start. Bist du bereit, für deine Geschwister in der Gemeinde, weil du sie so sehr liebst, dein Leben niederzulegen? An der Liebe werden wir erkannt werden, ihr Lieben. Niemand hat größere Liebe als der sein Leben hingibt für seine Feinde. Ich möchte nochmal ein bisschen weiter ausholen und nochmal beschreiben, nicht weiter ausholen, ein paar Charakteristika uns geben. Wie kann diese Liebe aussehen in der christlichen Gemeinschaft? Ich gebe dir ein paar Beispiele. Es liegt an der Art und Weise, wie wir Konflikte lösen. Es liegt in der Art und Weise, ob wir Angst vor Schuld und vor Sünde haben. Es liegt an der Art und Weise, ob wir in der Lage sind, weil wir in uns ruhen, Sünde und Probleme auch vielleicht anzusprechen und beim Namen zu nennen, ohne sie anzuklagen. Es liegt daran, ob wir wirklich in der Lage sind, Menschen anzunehmen, wie sie sind. Das ist ein ganz großes Problem, dass wir Bedingungen an Beziehungen stellen. Sind wir in der Lage, wie ich gerade schon gesagt habe, Menschen sich an uns gesund stoßen zu lassen? Ja, können wir das aushalten, wenn Menschen uns ungerecht behandeln? Ja, und sie trotzdem lieben. Ist unsere Liebe zu anderen Christen davon abhängig, wie sie uns behandeln oder nicht? Oder können wir wie Gott bedingungslos lieben? Ich persönlich bin, da sage ich ganz ehrlich, ich bin weit davon entfernt. Ich bin groß da drin, ja, Bedingungen an die Beziehung zu knüpfen. Auch in meiner eigenen Familie. Es fällt mir so schwer. Es fällt mir wirklich schwer. Sage ich euch ganz transparent und ganz offen. Es fällt mir wirklich schwer. Wirklich schwer, wenn das irgendwie mir gegen den Strich geht oder nicht in meinen Plan passt oder was auch immer, weißt du, dann meine Liebe hochzuhalten. Die Liebe Gottes nimmt uns an, bedingungslos. Ja? Können wir, weißt du, in dieser Christform von Gemeinschaft können wir aufhören, uns in den Vordergrund zu spielen? Können wir, weil es nicht mehr um uns geht, können wir lernen, unsere Bedürfnisse nicht aus den Beziehungen zu stillen, sondern aus Gott zu stillen in erster Linie. Ja, können wir irgendwie Vertrauen so bauen, dass Menschen wirklich sich öffnen können? Weißt du, was ist mit Großzügigkeit? Was ist mit Lieben? Und so weiter. Wisst ihr was? Das sind alles Charakteristika, die uns als christliche Gemeinschaft auszeichnen sollten. Und ich fasse das mal jetzt zusammen in einem Satz, weil ich glaube, dass das, wie ich finde, wirklich sehr gut zusammenbringt. Und zwar ist das Folgendes. Bin ich ein sicherer Ort für andere? Ich finde, da drin kommt all das zum Vorschein. Sind wir ein sicherer Ort? Wenn du und ich ein sicherer Ort für andere sind, dann sind wir auch als Gemeinschaft ein sicherer Ort für andere. Und die Bibel, die hat da ja so ein spezielles Wording und ich würde das einfach mal auch anwenden darauf. Weißt du, ein sicherer Ort bist du, wenn du lernst, im Geist zu leben und nicht im Fleisch. Im Geist, ja, im Vertrauen auf das Wort und dann im Vertrauen auf das Wort kann es deine Handlung prägen, dann wird der Charakter Jesu in deine Persönlichkeit, in dein Leben, in deine Entscheidung immer mehr entfaltet. Und wenn unsere Gemeinschaft, wenn dein Leben und dadurch, dass dein Leben sich mehr und mehr so ausrichtet an dem Charakter Jesu, dann wird unsere Gemeinschaft sich mehr und mehr ausrichten an dem Charakter Jesu, dann werden wir ein sicherer Ort, weil Jesus ist ein sicherer Ort für Menschen. Und wenn wir lernen, im Geist zu leben und nicht im Fleisch, Freunde, dann werden wir ein sicherer Ort werden, auch als Kirche. Wenn wir aber weiter im Fleisch unterwegs sind und unsere Fleische, ja, aufeinander knallen, dann ist unsere Gemeinschaft geprägt von Unsicherheit, von Misstrauen, ja, davon, dass wir in verteidigender Haltung gegen die Ungerechtigkeit, die du mir entgegengebracht hast, aufstehen gegeneinander und so weiter. Aber ich wünsche uns, dass wir ein sicherer Ort werden. Und das geht, indem wir uns jeder persönlich, jeder für sich, mehr und mehr an Christus ausrichten. Und ich glaube, dass wir so viele Probleme in christlicher Gemeinschaft haben, so tiefe Verletzungen in christlicher Gemeinschaft erleben. Weißt du, das liegt daran, dass wir so wenig Jüngerschaft erleben. Dass wir so wenig im Geist trainiert werden zu leben. Und das zeigt auch den Status unserer Gemeinde in Deutschland. Ja, das zeigt das häufig, dass da so viele Konflikte, so viel Spaltung, so viele Probleme sind. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde da ganz anders aufgestellt sind. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie wir als Gemeinschaft, wie jeder einzelne von uns dieser Sandstrand sein kann, um das Bild nochmal hochzuheben, in Christus zu ruhen, ja, in der Identifikation zu ruhen, wie Jesus mit Ungerechtigkeit umgegangen ist. Sich nicht zu verteidigen, sich nicht aufzustehen dagegen, sondern es auszuhalten. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man gegen Ungerechtigkeit aufsteht, versteht mich nicht falsch. Aber in der Gemeinschaft miteinander so zu interagieren, das ist gut. Und dann in einer sicheren Atmosphäre Dinge ansprechen zu können, ja, das ist wunderbar. Wisst ihr, ich habe das, nachdem ich aus meiner Zeit mit Drogen und exzessivem Lebensstil und so, nachdem ich da rausgekommen bin, mein großes Problem war, dass ich immer in Isolation gegangen bin. Ja, dass ich immer aus der Gemeinschaft rausgegangen bin, weil ich mir dachte, mit der Schuld, die ich auf mich geladen habe, kann die Gemeinschaft, kommt mein Gegenüber nicht klar. Und dann bin ich in Isolation gegangen. Das war genau der Fehler, warum ich überhaupt damals in diese ganzen Probleme reingekommen bin. Und ich durfte dann erleben, nachdem ich zurück war bei Gott, er mich frei gemacht hat, und das war der größte Lernpunkt, einer der größten Lernpunkte in meinem Leben, dass mit dem weiterhin vorhandenen Leid, das ich mir selber zufüge, ja, wo ich selber gefallen bin, wo ich selber nochmal in Rückfälle in Drogen hatte, ja, nachdem ich wieder mit Jesus unterwegs war, ja, dass ich das nicht von der Gemeinschaft ferngehalten habe, sondern dass ich dann gesagt habe, okay, ich bekenne das. Und dann wurde mir Vergebung zugesprochen. Ja, und ich habe gemerkt, dass dadurch, dass diese Sicherheit bei einzelnen Personen in der Beziehung zu in der Gemeinde bei mir vorhanden war, dass das wirklich dazu geführt hat, dass ich in eine echte Freiheit hineingekommen bin. Und wisst ihr was? Ich glaube daran, dass die christliche Gemeinschaft eine therapeutische, eine heilende Gemeinschaft ist für dein und für mein Leben. Ja, und das Problem ist häufig, dass wir uns, sobald Schuld und Sünde und Probleme und Konflikte, ja, dass uns das immer dann rausdrängt aus der Gemeinschaft. Moni Flach hat in ihrem Buch noch ein anderes Beispiel gebracht. Er hat ein junges Ehepaar, die Mitarbeiter bei ihr waren, das ist nochmal eine andere Form von Leid, ja, aber die haben ein Kind verloren. Und an alle Eltern unter uns, ich kann mir nicht vorstellen, was man fühlt, wenn man sein Kind verloren hat. Die sollten dann kurz nach diesem Verlust mit einem Wochenende gestalten, irgendwo lehren, wie auch immer, ein Wochenende dienen. Und Moni, sie wollten eigentlich nicht kommen, wir sagen, ey, wir müssen erstmal Wunden lecken, wir müssen erstmal damit klarkommen, wir müssen das mit Gott verarbeiten. Und Moni hat sie ermutigt zu sagen, kommt mit zu dem Wochenende. Ihr sollt nicht arbeiten, ja, aber seid einfach da drin, in der Gemeinschaft, in der Gegenwart Gottes. Und es hat zu einer totalen Heilung geführt. Ja, das im Licht mit den anderen gemeinsam auch den Schmerz durchzuarbeiten, vor Gott zu bringen, in der Gegenwart Gottes zu verarbeiten und Gott sogar da drin zu loben. Und Freunde, wisst ihr was? Das malt für mich ein Bild, weil was für eine Form von Sicherheit in der Gemeinschaft muss vorhanden sein, dass du, wenn du so etwas erlebst, dass du da drin bleibst und nicht dich in Isolation bringst. Oder wenn du selber solche Schuld, wie ich das zum Beispiel erlebt habe, solche Schuld auf dich gelagert hast, ob das jetzt objektiv ist, aber subjektiv für mich empfunden. Ja, was für eine Gemeinschaft braucht es, dass wir dann nicht rausgehen, sondern da drinnen bleiben und miteinander erleben. wie der Charakter Gottes in der Gemeinschaft zum Vorschein kommt, wie wir damit umgehen. Ja, und Gott einfach mehr und mehr Raum in unserem Leben einnimmt.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.